Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Für viele, die uns jetzt zuhören, ist er weit weg, aber hier im Kölner Funkhaus ist er ganz nah, der Karneval. Ein paar hundert Meter von hier entfernt stellt sich der Kölner Rosenmontagszug auf. Wer nicht mitmacht, staunt vielleicht angesichts von 2 Meter Männern im Häschenkostüm und fragt nach dem tieferen Sinn dieses Frohsinns. Ich habe die ganz großen Fragen nach Sinn, Unsinn und Feinsinn weitergegeben an jemanden, der sich damit auskennt, an Martin Stankowski. Er ist ein historisch und theologisch versierter Publizist und er stand unter anderem als Kabarettist mit dem Programm Tod im Rheinland auf der Bühne. Da es schwierig ist, am Rosenmontag live mit Kölnern über Karneval zu sprechen, jedenfalls im Funkhaus, haben wir das Interview am Freitag schon aufgezeichnet. Am Anfang gleich die allergrößte Frage: Was ist Karneval?
Der Karneval ist ein großes Besäufnis äußerlich und eine wilde Feier und eine 5. Jahreszeit, kann man sagen, weil für eine Woche jedenfalls im Rheinland und besonders in Köln die Menschen aus dem Alltag ausbrechen können. Und deswegen ist Karneval etwas Besonderes.
Verkehrte Welt, stimmt das noch, die Umkehrung der Verhältnisse?
Also im Ursprung sicher, zum Teil noch. Ich will das mal an einem Beispiel sagen. Ältere Schwule haben mir erzählt, dass sie bis in die 70er Jahre, sogar selbst im Dritten Reich, nur in der Karnevalszeit unerkannt als Schwule auftreten konnten, in Frauenkleidern. Sie konnten sich maskieren, sie konnten andere Rollen annehmen, ohne dass sie diskreditiert waren. Für die war Karneval wirklich eine verkehrte Welt. Das war die wirkliche Welt in einer Verkehrung, also dialektisch gesehen. Das mag es heute noch geben, nicht mehr so intensiv.
Nun ist der Anschlag von Hanau erst wenige Tage her. Rassistische Gewalt ist nicht neu und trotzdem ist man ja immer wieder schockiert. In Hanau wurde der Karneval abgesagt. Die rheinischen Karnevalisten haben an Weiberfastnacht eine Gedenkminute eingelegt. Und dann ging es weiter. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie so die Gleichzeitigkeit von Feiern und Trauer sehen?
Der erste Golfkrieg war 91. Da wurde der Karneval abgesagt, weil es lange keinen Krieg mehr gegeben hat, der mit Mitteleuropa zu tun hatte. Mittlerweile müsste man jeden Karneval ausfallen lassen, wenn man an die Kriege denkt, die mit Mitteleuropa zu tun haben. Also je näher man dran ist, umso eher ist man geneigt, es abzublasen. Wenn man sich erinnert, in welchem Ausmaß eigentlich das Feiern auch eine Antwort darauf sein kann, die Vitalität des eigenen Lebens zu dokumentieren. Nehmen Sie mal so ein ganz banales Beispiel, was man den Leichenschmaus nennt. Also nach jeder Beerdigung gibt es ja ein Zusammentreffen und häufig enden die sehr lustig, sehr fröhlich, es wird gelacht, es wird gesungen. Und das ist keine Beleidigung der Trauernden und der Toten, sondern es ist die Bestätigung des eigenen Lebens, der Vitalität. Und deswegen finde ich, wenn man daran denkt, kann man Karneval feiern.
Es gibt gerade hier in Köln viele Lieder, Karnevalslieder, Hymnen auf Köln. Um mal ein paar Titel zu zitieren auf Hochdeutsch, da heißt es dann, solange wir noch am Leben sind oder kommen wir leben, bevor wir sterben. Es gibt viele Lieder über die Himmelstür. Sie haben jetzt gerade über den inneren Zusammenhang zwischen Karneval und Tod und Trauer gesprochen. Können Sie es noch mal ein bisschen genauer fassen, warum das Thema Tod auch in Karnevalsliedern so attraktiv ist?
Naja, weil Karneval gehört ja in einen Jahresablauf, der ursprünglich religiös kontaminiert war. Wir sind ja
kontaminiert.
Also infiziert ist auch falsch, also der eine religiöse Grundbedeutung hat und oder einen religiösen Rhythmus hatte. Und Karneval ist ja nicht zufällig vor der Fastenzeit und die Fastenzeit endet mit Ostern. Und Ostern, der wichtigste Tag, ist Karfreitag, der Kreuzestod und davor die Karwoche. Also insofern ist die Erinnerung an das Leben vor dem Ritualen der Trauer ein wesentlicher Impuls von wirklichem Leben. Und das spielt sich eben gerade in den Karnevalsliedern. Gerade in Köln und im Rheinland ist ja das Singen ein zentrales Moment. Die Liedkultur und das, was in den Liedern sich ausdrückt, ist ein wesentliches Element von Karneval.
Hören wir mal in ein Karnevalslied hinein, schon etwas älteres von den Blackfoots, das heißt Leben nach dem Tod.
Ob du Christ bist oder Moslem, schwarz bist oder rot, es gibt ein Leben nach dem Tod. Wirst du in der Pizzeria von der Mafia bedroht, es gibt ein Leben nach dem Tod. Nach dem Tod,
nach dem Tod,
nach dem Tod,
nach dem Tod,
es gibt ein Leben.
Wirst du in der Pizzeria von der Mafia bedroht? Das ist ja nun schon makaber angesichts der aktuellen Ereignisse, oder?
Ja, weil sie gehen auf reale Situationen ein. Eine Zeile weiter heißt es ja dann, rollt Herr Kastor durch die Lande und er strahlt im Abendrot. Das war zur Zeit, als das Lied getextet wurde, mit der Frage der Atomtransporte relevant. Auch das haben sie thematisiert. Also ich glaube gerade, je präziser man darauf eingeht, umso eher kann man sich damit beschäftigen. Natürlich ist es keine rationale Beschäftigung, Lieder zu singen, aber es ist eine emotionale und es ist eine Form der Bewältigung, würde ich sagen. Das Interessante ist bei dem Lied ja, es geht ja auf Bob Dylan zurück und die Kölner haben ja die große Fähigkeit, Folklore und andere Lieder von prominenten Komponisten und Sängern einzukölschen und die dann hier wieder neu aufleben zu lassen. Und wenn man in den Saal geht, ist immer große Begeisterung. Es gibt noch ein anderes Lied, das ich das Beste finde. Der letzte Wagen ist immer ein Kombi. Und das geht natürlich ums Totenmobil. Und da fällt mir noch was ein.
Den Leichenwagen.
Der Leichenwagen. Warum im Rheinland so viele Bestatter Cannabis-Präsidenten sind? Nehmen Sie mal Fritz Roth, das ist der große Reformer der Bestatterszene, ist vor einigen Jahren gestorben. Der war in Bergisch-Gladbach Cannabis-Präsident. Oder in Köln Kuckelkorn, einer der Promi-Bestatter. Der Jürgen Becker hat mal spaßeshalber gesagt, die kennen sich mit geschmückten Wagen aus. Aber auch da gibt es einen Zusammenhang, weil Sie müssen ja aus Ihrem Beruf, Sie müssen von Berufswegen etwas machen, was mit der Trauer der Menschen umgeht. Also ist auch wieder verkehrte Welt. Insofern liegt das nahe.
Also beides Seelsorge auch, ne? Karneval ist auch eine Form von Seelsorge.
Ja, das haben ja die Bestatter übernommen. Das war ja früher ein kirchliches Geschäft. Die Kirchen sind weitgehend raus aus dem Geschäft. Und Trauerarbeit ist heute im Wesentlichen ein Angebot der Bestatter. Der Fritz Roth hat immer gesagt, Trauer ist ein großes Hoffnungspotenzial. Da spielt er darauf an. Insofern können Sie als Bestatter, als Seelsorger in dieser Doppelbedeutung auch Karnevalisten sein.
Wo ist denn die Schwelle, an der Sie sagen, also bei aller Liebe zur Morbidität oder auch zur Feier des Lebens, solange man eben noch lebt. Jetzt ist es aber pietätlos. Also jetzt blasen wir die Sache ab.
Das kann ich nicht abstrakt sagen. Das hängt vom Einzelfall ab. Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Naja, Sie haben es eben selber genannt. Golfkrieg, also 1991. Da wurde in Köln der Rosenmontagszug abgesagt. Weil Fanden wir, Sie das damals richtig?
Ja, weil wir nah dran waren. Aber das Interessante war, es war einerseits richtig und andererseits falsch. Und weil es falsch war, haben ja die Alternativen, also Jürgen Becker mit der Stunksitzung, dann gibt es hier die Alsoy und andere Gruppen, interessanterweise mit den Roten Funken, das ist so eine der sogenannten Traditionsgesellschaften, zusammen einen ersten großen Zug gemacht, aus dem dann der sogenannte Geisterzug entstanden ist. Seitdem gibt es ja jedes Jahr in Köln den Geisterzug. Und gerade im Geisterzug auch, wo Gespenster auftreten und viele morbide Figuren auftreten, da wird dieser Zusammenhang von Feiern, Karneval einerseits und Tod und Sterben andererseits noch viel genauer sichtbar.
100.000 waren damals 1991 am Rosenmontag eben doch hier in Köln auf
ja,
der
dann,
Straße.
Da kann man nur sagen, das war von den Offiziellen gut gemeint, aber vom Publikum anders getaktet.
Es gibt ja auch viele Karnevalslieder, die dieses multiethnische, multireligiöse, multikulturelle besingen. Unser Stammbaum, auch von den Blackfoes, ist das berühmteste, zumindest hier im Rheinland. Da heißt es dann eben, wir sind alle nur Menschen, vor dem Herrgott sind wir alle gleich. Aber gleichzeitig hat ja Brauchtum auch was Abgrenzendes. Welche Seite überwiegt da?
Gerade wenn Sie die Musiker ansprechen und die Lieder, es ist ja kein Zufall, dass gerade aus dieser kölschen Karnevals-Rockmusik etwa Aschu entstanden ist. Also eine Musikerinitiative, die eindeutig antifaschistisch ist, antirassistisch und die damit öffentlich auf die Straße geht. Und das andere ist natürlich, sagen Sie mal, die Kölner sind von Natur aus selbst besoffen und halten das in dieser Stadt nur aus, weil sie wissen, sie sind großartig in ihrer Zweitklassigkeit. Diese Ambivalenz zu spielen, das ist auch eine Fähigkeit der Kölner.
Und ist der Karneval wirklich so offen gegenüber Menschen, die jetzt eben nicht in Köln geboren sind, die eine andere Religion, eine andere Kultur haben?
Absolut, absolut. Also ich könnte mich an kein Beispiel erinnern, jedenfalls im Straßenkarneval, und das ist ja der vitale Teil in diesen 6 Tagen, dass irgendeine Art von Diskriminierung gegeben hätte. Es kann sein, das kann ich nicht beurteilen, dass bestimmte Übergriffigkeiten für Frauen nicht gehen. Aber ansonsten glaube ich, kann jeder mitmachen und jeder wird nicht am Mitmachen gehindert.
Ich habe mal nachgeguckt bei Online-Versandhändlern, welches Kostüm in dieser Session, sagt ja der Rheinländer, für Erwachsene sich am besten verkauft. Und da ist immer noch die Nonne dabei. Können Sie verstehen, dass Ordensfrauen beleidigt sind, wenn sie da Nonnen im Karneval auf der Straße sehen, oft in einem etwas knapperen Kostüm, also mit kürzerem Rock?
Das kann weder ich noch existierende Nonnen darüber beleidigt sein und es nicht verstehen, weil Auch in den Klöstern wird Karneval gefeiert, das wissen wir, in den Nonnenorden und so weiter. Das ist ja eine alte Tradition. Nehmen Sie mal das sogenannte Osterlachen. Das ist ein uralter Brauch, bei dem also in wüstester Weise Religion attackiert und gleichzeitig die religiöse Substanz bestätigt wurde. Und das trifft auch für die Nonnen zu. Erstaunlich finde ich, dass ich habe gestern auf der Severinstraße, das ist die zentrale Verkehrsachse im Kölner Süden, das ist so das Viertel, in dem eine der Hochburgen des rheinischen Karnevals tobt, gar keine Priester gesehen. Also ich meine, so nach den ganzen Skandalen will da
also als Priester verkleidet.
Als Priester verkleidet gesehen. Päpste ein paar, Nonnen noch wenige. Überhaupt nehmen die standardisierten Verkleidungen ab, finde ich. Es sind sehr viele bunte Mischungen. Tierkleidung nimmt zu und eine sehr schräge, bunte Mischung. Also die Individualität ist heute größer.
Und eine Entklerikalisierung des Karnevals haben Sie also beobachtet.
Ja, viele. Es gibt auch weniger Militärs. Also in der Tradition waren natürlich die Autoritäten, militärische, politische, klerikale Autoritäten im Karneval angegriffen durch Kostümierung, indem man sie nachgemacht hat, verkehrte Welt. Aber dadurch, dass sie weniger werden, gibt es auch keine Politikermasken.
Was sagt das über die Autoritäten, wenn die im Karneval nicht mehr so auf die Schippe genommen werden?
Man könnte jetzt sagen, die Autoritäten sind keine Autorität mehr, was ich nicht glaube, sondern der Karneval hat diesen Teil an Bedeutung verloren. Mhm. Das heißt, diese Umkehrung der Verhältnisse, ich will mal ein ganz extremes Beispiel sagen, manche Kulturhistoriker führen ja Karneval bis in die römische Zeit zurück, in die sogenannten Saturnalien, das war ein Tag in Rom, an dem es wirklich verkehrte Welt gab. Da wurden die Sklaven einen Tag lang von ihren Herren bedient und durften einen Hut aufsetzen. Das war das Zeichen der Freiheit. Für einen Tag, das war natürlich die große Vision, es könnte etwas ganz anders sein. Das, was ich vorhin über die Schwulen gesagt habe, 5 Tage lang als Schwule, nicht erkennbar, aber trotzdem in der Öffentlichkeit zu sein, das war auch für die Richtige in einer verkehrten Welt. Das spielt heute nicht mehr so eine große Rolle.
Kein Ostern ohne Aschermittwoch, aber auch kein Aschermittwoch ohne Karneval davor. Wie verändert sich Karneval, wenn die religiösen Hintergründe gar nicht mehr so bekannt sind?
Ich glaube erstmal nicht, weil der Karneval wird ja heute bedient von einer sehr feierlaunigen Gesellschaft. Es gibt ja Versuche, sogar bestimmte Rituale in den Sommer hineinzu. Es gibt ja Jack im Sonnenschein heißt das, also im August Karneval zu feiern. Das wird von den Offiziellen heftig angegriffen, aber trotzdem, es gibt eine Jugendkultur, die das macht und die das will. Ich glaube, das löst sich von den traditionellen Ritualen und auch von diesen etwa Kenntnissen und den Abfolgen der Tage. Es werden leidenschaftliche Feste gefeiert und man kann nur hoffen, dass das, was an Wirkung dabei rauskommt, also wenn das Menschen sich befreien können in dieser Zeit, dass Menschen vielleicht die Kommunikation besser wird, dass das Feiern ihnen Energie für den Rest des Jahres gibt, dass das weiter funktioniert.
Es gibt ein Leben vor und nach dem Tod, jedenfalls im Karneval. Martin Stankowski erklärte uns den inneren Zusammenhang zwischen Karnevalszug und Trauerzug.